Ich hoffe, ihr kennt mich auch noch. Auch wenn mit Masken ist es immer ein bisschen schwieriger, aber ich erkenne euch trotzdem. Genau. Super, freue mich sehr, hier zu sein. Und ich freue mich vor allen Dingen auch hier zu sein, wenn mein lieber Theo heute und nachher gesegnet wird. Genau, der pennt jetzt gerade, der muss sich erholen, damit er nachher wieder fit ist. Genau, ich habe euch heute tatsächlich was mitgebracht. Und zwar reden wir, ich glaube, ihr habt gerade so eine Serie oder so ein Thema zumindest, dass ihr einzelne Personen anschaut und guckt. Ich beginne. Also Kickoff heute. Okay, also dann erzähle ich euch, was ihr in den nächsten Wochen machen werdet. Also, ihr werdet in den nächsten Wochen, wie auch immer das andauert, Personen anschauen und schauen, was haben diese Personen mit uns zu tun, was können wir aus deren Leben lernen. Und ich habe euch heute diese Person mitgebracht. Geht, oder? Wisst ihr sofort Bescheid? Okay, das war der Plan. Und ich bin froh, ihr Lieben, dass wir reden heute über diese Person, aber wie es halt so ist, Personen haben eine unheimlich große Geschichte und wir können natürlich nicht alles über diese Person besprechen, aber wir werden ein bisschen was rauspicken. Und jetzt bin ich froh, dass ein paar Männer da sind. Weil bevor wir hier durchstarten mit dieser Person, habe ich was mitgebracht und dazu brauche ich einfach einen Mann. Und zwar habe ich das hier mitgebracht. Das ist eine Kopfbedeckung, eine jüdische Kopfbedeckung, eine sogenannte Kippa. Und die wird nur von Männern getragen. Deswegen, Frankie, ich muss dich jetzt angucken, weil du bietest dich einfach an. Du sitzt in der ersten Reihe, das sieht jeder, du musst nichts machen. Du musst einfach hinsitzen und die Kippa aufsetzen. Genau, du musst nichts damit weiteres machen. Einfach als Exemplar. Genau, sehr gut. Es steht dir sehr gut. Mhm. Wunderbar. Also vielen Dank, Frankie. Gut, also wir werden über diese Person reden und auch ganz praktisch werden. Ein paar praktische Impulse habe ich mitgebracht. Und ich löse auf, hier steht Daniel. Wir reden über Daniel. Hebräisch, hebräische Schrift. Daniel ist ein Mann aus dem Alten Testament. Da gibt es ein Buch im Alten Testament. Und ich kann euch sagen, lest dieses Buch, weil da steckt mega viel drin und ist richtig ermutigend. Es sind nur 12 Kapitel, bietet sich für einen Sonntagnachmittag nach dem Kuchen an. Also, Daniel lebt ungefähr 600 vor Christus. In Juda. Zu dieser Zeit gab es das Nordreich nicht mehr, gab es nur noch das Südreich und Daniel lebt da und er lebt in ziemlich turbulenten politischen Situationen, nämlich als er Teenager war, so roundabout 600, ergreift Babel oder Babylonien im heutigen Irak immer mehr Macht, Kraft, Herrschaft und sie kommen dann mit der Zeit auch immer näher Richtung Mittelmeer und kommen 605 vor Christus nach Juda. Und da lebt Daniel, als er Teenager war. Also er lebt, wir haben das jetzt leider seit einiger Zeit auch mehr vor Augen, wie das ist, wenn ein anderes Land eine Macht ergreift. Und so erlebt es Daniel 605, dass eine Fremdherrschaft in seinem Land immer mehr um sich greift. Gewalt, Macht, alles, was damit einhergeht. Krieg, das erlebt er. Und er sieht es nicht nur in Juda, sondern er ist selber davon betroffen. Er wird deportiert. Also er wird rausgenommen aus seinem Heimatland als Teenager und wird nach Babel, die Hauptstadt, transportiert. Ich habe euch mal was mitgebracht. Ich habe mal geguckt auf Google, wie weit denn diese Strecke ist von Jerusalem nach Babylonien oder nach Babel. Also ich kann es jetzt hier so schlecht lesen. Das sind 1153 Kilometer und das sind ungefähr 233 Wanderstunden. Ich weiß nicht, was die Männer jetzt heute vorhaben, ob das in eine ähnliche Richtung geht. Das ist eine brutale Strecke. Ich weiß nicht, wie Daniel diese Strecke hinterlegt hat, wie die damals deportiert wurden, auf welche Art und Weise, aber das ist eine riesige Strecke. Und ihr seht hier auch, dass es die meiste Strecke davon ging durch die Wüste und das war kein Festzug, diese Strecke, sondern das war eine Entführung, so nenne ich es jetzt mal, von Juda, von seiner Heimat raus nach Babylonien. Also wahrscheinlich gewalttätig, Misshandlungen, ich weiß nicht, Hunger, Durst, ich weiß nicht, wie diese Reise verlief, wir lesen darüber nichts, aber es war kein Festzug. Also als Teenager muss er raus aus seiner Heimat, ich fasse jetzt einfach kurz das Leben so ein bisschen grob zusammen, damit wir den Kontext kennen, und er landet dann eben in Babylonien. Und während er dort lebt, erfährt er, dass der Tempel zerstört wird in seinem Zuhause in Jerusalem. Das Zentrum des Glaubens, das, wo Gottesdienst gefeiert wird, wo Gottes Gegenwart gewohnt hat, wird platt gemacht. Alles wird platt gemacht. Seine Jugend, sein Glauben, alles wird auf den Kopf gestellt. Er erlebt ein echt wildes Leben. Als er dann in Babylonien war, erlebt er auch Höhen und Tiefen, er steckt mehrfach in Todesgefahr. Er erlebt auch Höhen, weil er bei manchen Königen Anerkennung findet, er wird befördert, er wird einflussreich, er wird ein Staatsmann, er wird aber auch beneidet für das, was er kann und wer er ist, wird in die Löwengrube geschmissen, Todesgefahr, wenn Löwen um einen rum sind. Er wird auf wundersame Weise befreit aus dieser Löwengrube. Also er steckt wirklich in turbulenten Zeiten. Der hat richtig persönliche Herausforderungen als Teenager. Er hat als erwachsener Mann richtige Höhen und Tiefen, die er erlebt. Er hat geistliche Herausforderungen. Er steckt als Staatsmann mitten in politischen Machtverhältnissen drin. Also man kann schon von einem bewegten Leben sprechen. Die Frage ist jetzt, wie lebt Daniel in diesen Zeiten? Was macht er? Welchen Lebensstil pflegt er? Deswegen mein Predigtthema. Wenn du anfängst zu beten, was du von Daniels Lebensstil lernen kannst. Wir schauen uns mal Kapitel 2 an, jetzt in den nächsten Minuten, oder zumindest ausgewählte Verse von Kapitel 2. Und ich fasse es mal kurz zusammen. Als er in Babylonien lebt, lebt er unter einem König, der heißt Nebukadnezar. Er lebt unter vielen Königen, aber jetzt in diesem Kapitel geht es um den König Nebukadnezar. Dieser König hat eines Nachts einen Traum. Und er wacht auf und er ist total voller Angst, er ist voll schockiert. Dieser König weiß weder ein noch aus, was hat dieser Traum zu bedeuten. Er ist total verwirrt, verängstigt und so weiter. Im alten Orient war aber auch klar, dass Götter, eine höhere Macht, durch Träume reden können. Das war einfach klar. Deswegen wusste der König, wenn ich da eine Antwort auf diesen komischen Traum finden möchte, dann muss ich meine Wahrsager aus dem ganzen riesigen Reich Babylonien alle herzitieren, damit sie mir sagen, was es mit dieser Sache auf sich hat. Also, der König holt die ganzen Wahrsager und sagt zu ihnen, hey, sagt mir, ich brauche eine Antwort, sagt mir nicht nur die Bedeutung des Traums, sondern sagt mir bitte auch, was ich geträumt habe. Sagt mir, was ich geträumt habe und dann sagt mir, was es zu bedeuten hat. Könnt ihr euch vorstellen, dass es eine richtige Challenge ist, oder? Diese Wahrsager waren ausgebildete Traumexperten. Also das war nicht irgendwie Hinz und Kunz, sondern die waren ausgebildete Traumexperten. Und die reagieren auf diese Herausforderung so. No chance. Unmöglich. Es gibt kein Mensch auf Erden, steht in Vers 10, der sagen könnte, was der König fordert. Das geht nicht, das ist unmöglich, was du willst. Jetzt lesen wir mal noch ein paar Verse weiter. Jetzt gehen wir ein bisschen ins Detail. Und wir lesen jetzt Vers 12, 13 und 16. Und da heißt, da wurde der König sehr zornig und befahl, alle Weisen, also alle Wahrsager von Babel umzubringen. Und das Urteil ging aus, dass man die Weisen töten sollte. Auch Daniel und seine Gefährten suchte man, um sie zu töten. Da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könne. Also Daniel erfährt von dieser Aufgabe, die die Wahrsager haben, und dass diese Wahrsager und Leute alle systematisch umgebracht und getötet werden sollten. Systematisch, zack, alle weg. Und jetzt sagt Daniel, ich mische mich ein. Das ist meine Zeit, ich mische mich ein. Aber wieso tut er das eigentlich? Wieso mischt er sich ein und nimmt sich dieser Herausforderung an? Also er ist ja selber in Todesgefahr, jetzt könnte man sagen, ja, der war auch halt richtig unter Druck. Also wenn du irgendwie in Todesgefahr steckst, dann guckst du halt, was du machst. Aber er hätte ja auch sagen können, ey, ich nehme das nächste Taxi oder das nächste Pferd oder wie auch immer und guck, dass ich aus diesem Babylonien rauskomme. Ich muss hier raus, ich will nicht sterben, ich muss hier raus. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Aber wir lesen hier, dass er sagt, hey König, kein Problem für mich. Ich mach das. Ich kann das. Also er reagiert nicht wie diese anderen Wahrsager, sondern er reagiert und mischt sich ein, weil er in seinem Herzen, er weiß, wenn ich mich einmische, hat das große Auswirkungen. So, zur Kippa. Frankie, dein Einsatz, schön den Kopf halten. Diese Kippa, das ist eine Kopfbedeckung, eine jüdische, habe ich vorhin schon gesagt. Die wird getragen von heute noch, seht ihr, wenn ihr mal dort wart oder im Fernsehen oder sonst irgendwo auf der Straße, dann sieht man das manchmal. Und das ist eine Kopfbedeckung, die wird von manchen Juden den ganzen Tag getragen. Das gehört einfach dazu, wie für andere Kleidungsstücke. Und manche Juden ziehen diese Kippa nur beim Gebet auf. Jetzt vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Diese Kippa war zur Zeit von Daniel nicht Tradition, das gab es da noch nicht. Auch als Jesus gelebt hat, gab es diese Tradition noch nicht, das kam erst später dazu. Aber diese Kippa, die symbolisiert was Cooles, was Daniel, glaube ich, in seinem Herzen trug. Und diese Kippa, Spannung, Spannung, symbolisiert Gottes Gegenwart und gemäß seiner Gegenwart zu leben. Und das trug Daniel in seinem Herzen. Und deswegen konnte sich Daniel einmischen und sagen, ey, ich habe da noch eine Quelle am Start. Ich kann mich einmischen und diese Herausforderung annehmen, weil er wusste, Gott ist da. Weil er wusste, Gott ist in meinem Leben. Ich bin zwar fern von meinem Heimatland, fern vom Tempel, aber Gott ist da, auch in Babylonien, in dieser Fremdherrschaft gegenwärtig. Also, wir dürfen uns, glaube ich, wenn wir es noch nicht im Lobpreis gemacht haben, einfach heute jetzt bewusst werden, Gott ist da, Gott ist mittendrin in deinem Leben. Ob du es spürst oder nicht, hat mit Gefühlen gar nichts zu tun, Gott ist da. Also, Dieser Sache war sich Daniel bewusst und er war sich bewusst, Gott ist mächtig. Gott kann in dieser Notlage helfen. Er selbst, also Daniel selbst, ist machtlos, aber Gott war mächtig, jetzt diese Traumherausforderungen zu lösen. Ich habe hier, sehe ich gerade, eine Folie überspringen. Hier nochmal ein, für alle, die Kippa jetzt nicht gesehen haben, weil sie irgendwie hinten sitzen, das wollte ich nochmal kurz zeigen. Aber Punkt Nummer eins, also Gott ist mächtig. In Vers 20 und 21, da sagt Daniel über Gott, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er allein ist weise und mächtig. Er ist es, der die Gewalt über Zeiten und Veränderungen hat. Er setzt Könige ab und er setzt Könige ein. Den Weisen schenkt er Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Vers 27, ein paar Verse später, sagt Daniel, das Geheimnis kann von keinem einzigen Weisen oder Wahrsager aufgedeckt werden. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Also Daniel wusste, Gott kann das offenbar machen, Gott kann das kundtun. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, weil ich in den letzten Monaten teilweise auch erlebt habe, wie Gott mächtig ist. Und ich erzähle euch eine kleine Story. Und zwar war es eines Tages vor einigen oder vor ein paar Monaten, kam eine Frau auf mich zu, die in einer Notlage war. Die war in einer kompletten finanziellen Notlage. Komplett unverschuldet, die wusste in dieser Situation weder ein noch aus. Die war total verzweifelt, war echt voller Angst und voller Sorge, weil sie nicht wusste tatsächlich, wie sie in dem nächsten Monat die Rechnung zahlen soll. Die war in ein Problem geraten, das scheinbar unlösbar war. Und wir haben gebetet. Und es war krass, eine Woche oder 10 Tage später sagt sie, die Situation ist komplett anders. Komplett, completely. Es hatte sich gewandelt. Das war Mangel, war nicht mehr. Sie war komplett im Überfluss. Gott hatte Ressourcen freigesetzt auf eine Art und Weise, die, ich kann jetzt hier nicht ins Detail gehen, aber die einfach wunderbar waren. Ihre Angst, ihre Sorge war komplett weg. Völlige Freude, völliges Erstaunen, was für Ressourcen Gott freisetzen kann. Für Gott ist nichts unmöglich. Gott war mächtig in dieser Situation ganz konkret. Und die Frage ist, was wäre passiert, wenn wir nicht gebetet hätten? Jetzt habe ich einen wichtigen Punkt vergessen, den ich eigentlich machen wollte. Ich zeige euch das trotzdem mal, nochmal kurz hinterher. Die Pointe ist jetzt weg, aber trotzdem. Als wir gebetet haben über diese Notlage, hatte ich ein Bild vor Augen. Und das sah ungefähr so aus. Und ich war geschwind irritiert, weil ich dachte, was soll das? Und dann kam der Gedanke, gib dieser Frau eine Kleinigkeit. Ja, das hat, also eine Kleinigkeit, die hatte mehr als eine Kleinigkeit gebraucht. Gib dieser Frau eine Kleinigkeit. Dachte ich, Dann hatte ich aber den Gedanken, wenn du was gibst, folgt eine Kettenreaktion, wie mit diesen Dominosteinen. Und dann habe ich das tatsächlich gemacht, im Glauben, dass es irgendwie richtig ist. Und dann kam diese 10 Tage später, diese Nachricht, hey, da wurde was freigesetzt, unglaublich, war ein Wunder. Also das heißt, wir haben gebetet, wir haben aber auch gehandelt. Und das noch mal kurz hinterher gereicht. Also Gott hatte Ressourcen freigesetzt durch Gebet. Und was wäre passiert, wenn wir nicht gebetet hätten? Also springen wir wieder zurück zu Daniel. Er war also immer noch vor dieser Herausforderung mit dem Traum. Und er hat sich eingemischt. Und was macht er jetzt? Daniel geht nach Hause, und zwar Vers 17. Danach eilte er nach Hause und berichtete seinen Freunden, was geschehen war. Er forderte sie auf, den Gott des Himmels zu bitten, dass er Erbarmen mit ihnen habe und ihnen das Geheimnis offenlege, damit sie nicht mit den anderen königlichen Beratern hingerichtet werden würden. Daniel reagiert also auf diese Todesgefahr mit Gebet. Und er geht nach Hause, er holt seine Freunde und sagt jetzt, Kollegen, Zeit zu beten. Die große Herausforderung brauchte eine mächtige Methode. Und Gebet war jetzt sein Mittel der Wahl. Frage an dich, welche Situation gibt es gerade in deinem Leben, die nach einer mächtigen Methode schreit? Bleib dran. Bleib mit Gebet dran oder fang an zu beten. Jakobus 5,16, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Und obwohl Daniel vor Jesus gelebt hat, weiß er, dass wenn ich mit meinen Freunden bete, wenn ich mit anderen bete, dann hat es eine mächtige Wirkung. Da ist eine große Wirkkraft dahinter. Und zwar, wir lesen mal geschwind in Matthäus 18, 19. Wenn zwei von euch, ihr kennt es wahrscheinlich, hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Gemeinsames Gebet hat Kraft. Beispiel, noch ein Beispiel aus der Apostelgeschichte 12. Vielleicht kennt ihr die Story, wo Petrus im Gefängnis sitzt. Und was machen die anderen Jünger, also die andere Gemeinde, wo er sich gerade befindet? Sie beten gemeinsam. Da steht, und es geschah ein anhaltendes Gebet für ihn. Und als Petrus dann in dem Gefängnis, in dem Bunker, in dem Loch, in dem dunklen, nassen, ekligen Loch saß, kam ein Engel in das Gefängnis, hat die Türen aufgemacht. Petrus konnte einfach rausmarschieren. Der hat sich wahrscheinlich gedacht, was geht denn jetzt ab? Aber im Hintergrund geschah ein anhaltendes Gebet. Also Punkt Nummer 2, Gebet ist das Mittel der Wahl. Für die Jünger, für Jesus, für Daniel und seine Freunde. So, jetzt betet Daniel nicht nur in Todesgefahr. Das war ja zum Beispiel mit diesem Traum, machen wir gleich noch weiter. Aber Daniel pflegte einen Lebensstil des Gebets. Er betet dreimal täglich, morgens, mittags, abends. Ich habe mal zum Spaß geguckt in den Statistiken in Deutschland, wie es da mit dem Gebet aussieht. Und es tatsächlich, ich war ein bisschen überrascht, 10% der Deutschen beten täglich. Ich weiß nicht, zu welchem Gott, aber zumindest die Statistik sagt, 10% der Deutschen beten täglich. So, jetzt geht es nicht darum, dass wir täglich beten, wie Daniel dreimal am Tag irgendwie, dass wir da eine Regel einhalten. Aber für Daniel ist es ein bisschen wie das Zähneputzen. Das gehört zu seinem Alltag, das gehört dazu. Daniel gibt dem Gebet Raum. Er pflegte die Gewohnheit im Alltag. Daniel 6, Vers 11. Und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es vorher zu tun pflegte. Er gab dem Gebet wirklich bewusst Raum in seinem Alltag. Gebet ist aber für ihn keine tote Routine, sondern eine lebendige Beziehung. Ich habe mal ein Zitat rausgesucht von Mike Bickle. Zuerst und hauptsächlich geht es beim Beten um die Begegnung mit Gott und das Wachsen in der Beziehung zu ihm. Es ist das Mittel, durch welches wir seine Gegenwart am meisten spüren und seine Liebe empfangen. Denn es lässt uns mehr und mehr verstehen, wie er ist. Durch Jesus ist diese persönliche Beziehung zum Vater möglich. Jesus hat die Sünde und alles, was uns von Gott trennt, befreit und macht es möglich, dass wir mit diesem mächtigen Gott in Begegnung kommen können. Wir können eine direkte Beziehung zu ihm haben durch Jesus. Ohne Jesus geht es nicht. Und in diesem Zitat ist eigentlich wieder von der Kippa die Rede. Da geht es darum, dass wir uns bewusst machen, ich lebe in dieser Gegenwart Gottes. Gott ist da. Wenn ich zu Jesus gehöre, ist der Heilige Geist in mir. Diese Beziehung ist möglich zu diesem mächtigen Gott. Also da könnt ihr euch einfach bewusst machen, zieht regelmäßig in euren Gedanken diese Kippa auf, auch die Frauen. Und Daniel tankt eben in dieser Gegenwart Kraft, er tankt Weisheit, er tankt da Liebe bei Gott auf und er bewegt sich in diesem täglichen Gebetsleben. Wie Jesus genauso, kurzer Sprung wieder ins Neue Testament, Jesus lebt auch diesen Lebensstil, das ist unser größtes Vorbild, Jesus. Er bewegt sich in dieser Stille mit Gott auf dem Berg, im einsamen Garten, er betet für sich selber, er betet für seine Freunde. Jesus lebt diesen Lebensstil genauso. Also deswegen die Frage, wie können wir so eine lebendige Routine in unserem Alltag integrieren? Wie geht das? Vielleicht gibt es, ich glaube, hier gibt es ein paar Profis unter euch, die genau wissen, wie das geht. Aber trotzdem, ich habe mal einfach so ein paar Beispiele mitgebracht. Wie kann das funktionieren? Punkt Nummer 1. Besuche das Worship Center, also das Anbetungszentrum. Besuche das Anbetungszentrum. Das Anbetungszentrum, ich habe gehört, Worship Center gibt es hier in Ostfildern ganz viele. Gibt es ganz viele. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal wart. Gibt es extrem viele. Und dieses Anbetungszentrum wird auch genannt WC. Also es gibt dieses Anbetungszentrum hier in jedem Haus, in jedem Büro, an jeder Bushaltestelle vermutlich oder jedem Bahnhof. Dieses Worship Center gibt es überall, ist jederzeit zugänglich. Kannst jederzeit Gott begegnen, für 5 Sekunden überall möglich. Also, besuche das Worship Center, weil in Philipper 4, Vers 6 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Ich füge hinzu, im WC. Zweiter Tipp, das 3K-Gebet eignet sich insbesondere auch für Gruppen. Daniel betete mit seinen Freunden. Wenn ihr mit Freunden, mit Familie betet, könnt ihr euch dieses 3K-Gebet merken. Kurz, konkret, konstruktiv. Warum? Kurz heißt bete kurz, weil alle sollen lernen zu beten. Es geht nicht darum, dass einer in der Gruppe ein Gebet abfeuert, das 10 Stunden dauert. Da schläft jeder ein. Sondern jeder soll in die Begegnung mit Gott kommen, jeder soll lernen zu beten. Und deswegen bete kurz, um einfach den anderen auch da zu dienen und ihnen zu ermöglichen, beten zu lernen, falls das noch nicht so gekonnt ist. Dann konkret. Bete für was Konkretes, dass du hinterher sehen kannst, Gott hat wirklich was gemacht. Also ein Gebet wie, Herr, segne alle Menschen, Amen, kann man machen, aber ist halt schwer überprüfbar. Deswegen bete konkret für konkrete Dinge, die anstehen. Und dann konstruktiv, bete nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert, setz die Ressourcen Gottes frei in dieser konkreten Situation. Also bete den Segen und spezielle Lösungswege über dieser Situation aus. Wenn jemand krank ist, bete für Heilung. Genau, einfach wie immer die Lösung, was soll werden sozusagen, das ist diese Lösung. Dann Tipp Nummer 3 für ein Gebetsbuch. Schreib dir auf, was das konkrete Problem ist, was dein Gebetsanliegen ist. Und dann schreib auch auf, was Gott getan hat, weil Gott macht immer was und wir sind so vergesslich. Ich weiß nicht, vielleicht seid ihr besser im Kopf als ich, aber ich vergesse, was Gott schon getan hat, was er schon gelöst hat. Und wenn ich dann 6 Monate zurückschaue, also ich mache das und wenn ich dann zurückschaue, denke ich, und es lese, denke ich, ah krass, stimmt, das ist ja auch passiert. Das heißt, da wird plötzlich sichtbar, wie Gott tatsächlich in meinem Leben über Jahre hinweg wirkt. Und das ist einfach ermutigend für einen selber. Deswegen kleiner Tipp, schreib dir das auf und schreib auch auf, was Gott getan hat. Was er vielleicht auch gesprochen hat, ja, auch vielleicht prophetisches, was du erlebst und was Gott dir gibt, schreib das auf und mach's fest, einfach für dich, damit du es dir in Erinnerung holen kannst. Also das mal einfach 3 ganz banale praktische Punkte. Ihr könnt weiter kreativ sein. Wie kann mein Gebetsleben zu einer lebendigen Routine werden? Wie kannst du es weiterentwickeln? Wie kannst du in dieser engen Gemeinschaft leben? Wie kannst du deine Kippa aufsetzen? So, Frankie, ich weiß nicht, du könntest jetzt schon nach vorne kommen und ein bisschen klimpern, wenn das mit der Kippa funktioniert. Ich überlasse es dir, aber genau, wir kommen so langsam Richtung Ende. Noch nicht ganz, weil wir sind noch nicht ganz mit Kapitel 2 fertig. Aber ich wollte noch kurz nochmal ins Neue Testament schauen, weil hier wirklich zum Ausdruck kommt, dass wir das Gebet nicht vernachlässigen sollen. Und zwar ist hier von betet alle Zeit, ermattet nicht, betet ohne Unterlass, betet jederzeit, betet Tag und Nacht, steht hier. Also bleibt dran am Gebet. Und warum? Weil Gebet mächtig ist. Schauen wir nochmal in den Kapitel 2 Text von Daniel. Wir erinnern uns, Daniel ging heim zu seinen Freunden. Sie haben gemeinsam gebetet und jetzt ist die Frage, was ist passiert? Und das lesen wir hier in Vers 19. In der Nacht wurde Daniel in einer Vision gezeigt, was es mit dem Geheimnis auf sich hatte. Da rühmte er den Gott des Himmels. Was vorher bei den Wahrsagern unmöglich war, ging jetzt. Gott hat den Traum kundgetan und zwar auch in einer Vision. Daniel hat erfahren, was dieser Traum ist und wusste jetzt auch, was dieser Traum bedeutet und konnte zum König gehen. Lest es nach in Kapitel 2. Das ist echt super Buch, muss man lesen. Das heißt, das Gebet, das Daniel und seine Freunde im Wohnzimmer gesprochen hatte, das wurde zu Kraftworten. Das war nicht einfach nur ein Blabla. Das waren richtige Kraftworte, die hatten Auswirkungen. Und der Traum des Königs wurde dann bekannt. Gebet hatte den großen Unterschied gemacht. Aus dem Todesurteil, das drohte, das wurde abgewendet und on top wurde Daniel befördert. Er wurde dann Staatsmann. Er hat mehr erreicht dadurch. Also eine 180-Grad-Wendung war durch Gebet dann das Ergebnis. Gebet hatte sich gelohnt. Und ich habe euch jetzt, ich hoffe, es funktioniert, ich habe euch noch mal eine kleine Veranschaulichung mitgebracht, dass Gebet mächtig ist. Jetzt gucken wir mal geschwind, ob das geht. Ihr seht hier so eine Theo in weiblich. Und ihr seht hier ein Pferd. Dauert nur ein paar Sekunden. Aber was passiert? Das kleine Ding bewegt ein Riesenpferd. Ich weiß nicht, wie viel, ich bin ja kein, Marisa, hier, wie viel wiegt ein Pferd? Ja, 600-700 Kilo. Okay. Also dieses kleine Wesen hat hier kurz mal 600-700 Kilo in Bewegung gebracht. Und ich finde, das ist ein mega cooles Bild für Gebet. Wenn wir beten, wir sind so schwach wie der Daniel, wenn wir beten, dann fühlt sich das vielleicht echt nicht kraftvoll an, aber es bewegen sich Pferde, wenn wir beten. Deswegen die Frage, welches Pferd in deinem Leben kannst du bewegen? Welches Pferd, wo kannst du dranbleiben im Gebet, damit sich dieses Pferd bewegt? Jetzt genau, Dauerschleife. Also ich möchte heute sagen, bleib dran an diesen Themen, die dir jetzt gerade in den Kopf kommen. Wo du sagst, da möchtest du Veränderung sehen. Das kann nicht Gottes Wille sein. Bleib da einfach dran. Gebet ist mächtig. So, jetzt habe ich noch eine praktische Sache mitgebracht für alle Profibeter unter euch. Weil ich dachte hier, ich muss irgendwas mitbringen, was für die Profibeter ist. Ein praktisches Beispiel, einfach als Anregung, und weil heute Sonntag ist. Sonntags isst man Kuchen, habe ich gehört. Ich hoffe, das stimmt und es bewahrheitet sich heute Nachmittag. Den Gebetskuchen habe ich mitgebracht. Ihr esst wahrscheinlich auch alle gerne Kuchen. Und das ist jetzt einfach mal ein Beispiel. Es gibt viele Facetten von Gebet. Und eine Facette ist diese Fürbitte. Und Fürbitte, einfach eine Methode, eine praktische Methode, ist die, dass man eine Stunde lang betet. Und zwar kann das so ablaufen. Er teilt diesen Gebetskuchen, wie man einen echten Kuchen in 12 Stücke teilt. So könnt ihr eine Stunde in 12 Stücke teilen, also 12 mal 5 Minuten. Und dann könnt ihr einfach sagen, diese Stunde, die gestalte ich zum Beispiel so. Das ist nur ein Beispiel, kann jeder machen, wie er will. Ich fange an mit Worship, mit Lobpreis, ich höre mir ein Lied an, bete Gott an. Dann die nächsten 5 Minuten warte ich einfach mal. Ich setze mir quasi gedanklich meine Kippa auf. Ich mache mir bewusst, hey, ich bin in Gottes Gegenwart. Gott ist da, Gott ist hier mittendrin, in meinem Wohnzimmer oder wo auch immer. Oder im Wald, ich mache das gerne im Wald, bietet sich auch an, Waldbaden. Dann, danken als Nummer 3. Wir haben so viel zu danken, und wenn wir uns mal Zeit nehmen zu danken, dann können wir da 5 Minuten füllen. Dann gibt es die Möglichkeit zu sagen, ich lege alle persönlichen Anliegen vor Gott nieder. 5 Minuten, persönliche Anliegen. 5 Minuten für die Familie. Manchmal braucht man da auch länger, wenn man eine große Familie hat. 5 Minuten für die Regierung oder für andere politische Situationen, die dir einfallen. Nach 1. Timotheus 2, Vers 2. Hey, vielleicht bist du auch ein Zeitungsleser. Dann schlag deine Zeitung auf, da stehen ganz viele Gebetsthemen drin. Du kannst auch Zeitungslesen und einfach das als Gebetszeit nutzen. Headlines. Pick dir verschiedene Zeitungsheadlines raus und bete. Dann, ich mache jetzt schneller durch. Nächster Punkt, hören. Warte doch vielleicht mal in der Stille, was Gott jetzt reden mag zu dir. Gebet für die Kirche, für Pastoren, für Leitung, für spezielle Themen, die gerade aktuell sind. Punkt Nummer 9, kannst du auch einfach über die Schrift, über einen Bibelvers nachdenken, meditieren und im nächsten Schritt dann diesen Bibelvers ausbeten. Punkt Nummer 11, Mission. Vielleicht fallen dir Missionsanliegen ein, vielleicht Personen, Missionare, Themen, die du bewegen kannst. Also, und abschließend auch nochmal mit einem Worship-Song das Ganze zu beenden. Das ist der Gebetskuchen. Du musst den nicht in einer Stunde machen. Vielleicht sagst du, ich krieg gerade mal 5 Minuten hin. Dann mach 10 Minuten oder 15 Minuten. Das ist eine kleine Inspiration zum Thema Fürbitte. Jetzt nochmal zusammengefasst. Es waren jetzt viele Punkte. Ich versuche es nochmal kurz zusammenfassen, dass die Kinder sich nicht langweilen. Daniel hatte ein bewegtes Leben. Er hatte keine Langeweile. Er war Flüchtling, er war Staatsmann, er war in Todesgefahr. Er war fern seiner Heimat. Und trotz oder gerade in diesen turbulenten Zeiten pflegte Daniel das Gebet und er pflegte das Gespräch mit Gott. Daniel hatte einen mächtigen Gott. Du auch. Du hast einen mächtigen Gott, der das Unmögliche möglich macht. Drittens, Gott war bei Daniel im fernen Babylon und Gott ist bei dir. Setz diese Kippa auf. Morgen, übermorgen, setz diese Kippa auf. Viertens, beim Gebet geht es zuerst um die lebendige Beziehung zu Gott. Es geht nicht um Leistung. Es geht um die Beziehung zu Gott. Du darfst beten. Nicht du musst beten, du darfst beten. Kinder, ihr dürft beten. Cool, oder? Daniel kann beten in Notsituationen, aber auch regelmäßig. Er kann alleine beten und er kann mit Freunden beten. Er pflegt den Lebensstil des Gebets. Wie kannst du im Alltag morgen Gebet Raum geben? Gott ist lebendig, Gebet ist lebendig, bete kreativ. WC, Gebetsbuch, 3K, Gebetszirkel als Beispiele. Gebet ist mächtig und Gebet bewegt Pferde. Welches Pferd möchtest du bewegen? Welches Pferd kannst du bewegen? Und Daniel fasst den Entschluss, sich einzumischen in diese Traumsituation. Wo kannst du dich mit Gebet einmischen? Ich würde gerne noch beten am Schluss. Papa, ich danke dir, dass du uns rufst in eine Beziehung zu dir und dass wir beten dürfen, dass wir mit dir als dem lebendigen Gott in Beziehung treten dürfen und dass du mächtig bist, Herr. Danke, dass wir mit dir als dem Allmächtigen, mit dir als dem Schöpfer des Universums, Herr, dass wir in Beziehung leben dürfen und dass du da bist, Herr. Dass es nicht abhängt von Gefühlen und davon, ob wir fühlen, dass du da bist, sondern du bist da. Und ich bete echt, dass du das heute nochmal so richtig in die Herzen reinbrennst, dass wir jederzeit zu dir kommen können. Papa, und ich bete, dass du uns zeigst, wie die Jünger sagen, lehre uns beten. So bete ich, dass du heute einfach Ideen gibst, wie wir das ganz praktisch neu leben dürfen. Was du uns zeigen willst heute. Vater, ich bete, dass du Kreativität gibst, wie wir unser Gebetsleben auffrischen können. Wie wir vielleicht mal anders als sonst beten können. Herr, ich bete, dass du auch Räume schaffst, dass du Freiräume schaffst, dass wir beten können im Alltag. Herr, schenk du echt gute Ideen, kreativ, wie wir das einbauen können und wie wir mit dir in Verbindung leben können. Vater, ich bete, dass du jetzt einfach auch zeigst, was die verschiedenen Pferde sind in unserem Leben. Was wir bewegen können, wo wir dranbleiben sollen im Gebet. Vater, ich bete, dass du jetzt Gedanken freisetzt und dass du einfach inspirierst, wo wir mit dem Gebet uns einmischen können und wo wir Dinge beten können, wo Dinge freigesetzt werden durch Gebet. Vater, ich danke dir, dass wir das sehen werden, wie du wirkst, dass wir es weiterhin erleben werden. Und ich bete einfach, dass wir erleben, wie deine mächtige Hand in unserem Leben ganz praktisch sichtbar wird. Vater, hab Dank und Amen.